Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, zuweilen sind wir ganz merkwürdig berührt, wenn wir mit den Mythen der alten Völker in Berührung treten. Gewiss, das, was wir da hören oder lesen, ist Heidentum. Wie anders also ist es als unsere heilige Religion in ihrer Geheimnistiefe und doch zugleich in ihrer lichten Wahrheit. Aber dennoch, nicht selten kommt es vor, dass wir in den alten Überlieferungen der Völker manches finden, was uns irgendwie bekannt vorkommt. Es erinnert uns dann wenigstens bruchstückhaft an die Wahrheit, die uns Gott geoffenbart hat. Und wir gewinnen den Eindruck, dass der Herr der Geschichte auf irgendeine für uns unfassbare Weise es so gefügt habe, dass die Wahrheit, die erst in Jesus Christus in seinem Erlösungswerk offenbar wurde, schon vorher sich andeutete und auch als eine Ahnung oder eine tiefe Sehnsucht in den Herzen der Menschen sich vorgezeichnet hat. Ein eigentümliches Beispiel dieser Art, liebe Gläubige, sei hier erwähnt. Und zwar die römische Göttin Vesta und der Kult, der ihr vom Volk der Römer dargebracht wurde. Vesta, das ist ja die Göttin des Feuers, das den Römern ebenso wie vielen anderen heidnischen Völkern als eine geheimnisvolle, ja geradezu göttliche Wesenheit galt. Und das Merkwürdige, während wir ja aus dem römischen Götterhimmel im Allgemeinen nicht viel Positives über die Tugendhaftigkeit dieser Götter berichten können. Stattdessen lesen wir von List und Betrug, von Verführung und Ehebruch, von Mord und Totschlag in diesem sogenannten Götterhimmel. Während wir also sonst nicht viel Positives da feststellen, ist Vesta ein leuchtendes Bild der Tugend. Sie, die von den Römern die keusche Hüterin des Feuers genannt wurde. Die keusche Hüterin des Feuers. Feuer und Keuschheit, Feuer und Reinheit gehören übrigens allgemein in einer geheimnisvollen Weise zusammen. Wie wir es ja auch in unserer heiligen Religion sehen, wo sehr oft das Feuer läutern, erproben soll, ob etwas tatsächlich rein ist und vor Gott bestehen kann. Wir denken beim Feuer an das strahlende, das gewiss feurige Licht Gottes, dem nur nahen und das nur schauen kann, wer reinen Herzens und reiner Seele ist. Nicht zufällig begegnet uns übrigens die auffällige Wortverwandtschaft zwischen dem griechischen Wort Pyr, das bedeutet das Feuer, begegnet uns in solchen Worten wie Pyrotechnik, also die Feuerwerkskunst, oder Pyromanie, Feuerwahn. Also die Wortverwandtschaft zwischen Pyr im Griechischen und Purus im Lateinischen. Was uns allgemein bekannt ist, etwas ist pur dann, wenn es lauter und rein ist. Feuer und Reinheit, Feuer und Keuschheit gehören zusammen. Vesta ist also die keusche Hüterin des Feuers. Und ihre Keuschheit musste sie nach den mythologischen Erzählungen der Römer nicht nur einmal unter Beweis stellen. Es heißt zum Beispiel, dass sowohl Apollon als auch Neptun, immerhin zwei Götter, um ihre Hand angehalten hätten. Vielversprechende Partien. Aber um ihre Jungfräulichkeit und Keuschheit zu bewahren, lehnte Vesta in beiden Fällen ab. Sie bewahrte ihre Jungfräulichkeit. Und das, liebe Gläubige, war für den Römer ebenso wenig wie für den Juden zur Zeit unseres Herrn ein Ruhmesblatt. Gottgeweihte Jungfräulichkeit war entweder unbekannt oder galt überhaupt nichts, während die Mutterschaft ein hohes Ideal war. Aber gleich dem ewigen Licht der ununterbrochen brennenden Lampe im Tempel wollte eben auch Vesta ihre Jungfräulichkeit am Leuchten erhalten. Und so sind den Römern auch das immerwährende Licht und das niemals verlöschende Herdfeuer Symbole für die keusche und jungfräuliche Göttin geworden. Der Dichter Ovid erzählt noch einen ganz besonders dramatischen Vorfall, der uns zeigt, wie die Unberührtheit der Vesta auf einzigartige Weise geschützt wurde. Einmal wollte der begierlich lüsterne Gott Priapos sie im Schlaf überwältigen. Doch ein Esel, der in der Nähe der Vesta stand, begann zu schreien, sodass dieser erwachte und sich dem Zudringlichen widersetzte. Priapos, so heißt es, habe daraufhin den Esel geschnappt und zerfetzt, und er sei daraufhin als sein Sternbild am Himmel erschienen. Der keuschen Hüterin des Feuers aber geschah nichts zuleide. Sie blieb die jungfräulich Unberührte. Die Gestalt dieser Göttin Vesta wurde von den Römern mit einem ausgiebigen Kult umgeben. Auf dem Forum Romanum stand ihr Tempel. In diesem befand sich zwar kein Bild der Göttin, aber es sind uns dennoch Bildnisse von ihr bekannt. Sie stellen diese Göttin ganz bekleidet und verschleiert dar, also geradezu wie eine gottgeweihte Jungfrau im Christentum, eine Nonne. Versehen mit den Attributen der Opferschale, der Fackel, des Zepters und eines Schutzschildes. Und nicht zufällig verrichteten den Dienst im Vesta-Tempel die legendären Vestalinnen. Das waren dieser Göttin geweihte Jungfrauen, die streng zur Keuschheit verpflichtet waren. So streng, dass im Fall einer Verfehlung auf diesem Gebiet sogar die Todesstrafe verhängt wurde. Liebe Gläubige, weshalb sich mit diesen heidnischen Mythen überhaupt befassen? Strahlt uns nicht alles das, was in ihnen aussagekräftig und wertvoll sein mag, in unserer Religion unendlich viel klarer und wahrer auf? Das ist ohne Zweifel so. Aber gerade an der dunklen Vorahnung des Heidentums gemessen, tritt die Wahrheit unseres Glaubens dann in ihrer bezwingenden und unbezwingbaren Schönheit noch deutlicher hervor. So sehr, dass sie unseren Geist und unser Herz erfasst. Welches nämlich, liebe Gläubige, ist die Gestalt, die wir in unserem Glauben der Vesta an die Seite stellen können? Oder anders ausgedrückt, welche große heilige Gestalt des Christentums findet sich in dieser gleichsam vorgebildet? Nun, die Frage erübrigt sich wohl. Maria wird zwar von den Christen niemals als Göttin verehrt. Wir wissen nur zu gut, dass das eine Blasphemie, eine Gotteslästerung, eine schwere Sünde gegen das erste Gebot wäre. Aber den Titel keusche Hüterin des göttlichen Feuers können wir dem nicht von der Vesta auf die allerseligste Jungfrau übertragen? Mit vollem Recht. Zunächst einmal, liebe Gläubige, das göttliche Feuer. Immer wieder hat sich unser Herr und Gott im Zusammenhang gerade mit diesem Element offenbart. Bei den Opfern des Abraham und des Elias fällt Feuer vom Himmel, um die Opfergaben zu verzehren. Der Gottesberg, auf den Moses hinaufzusteigen hatte, war von Blitzen, also von himmlischem Feuer, umzuckt. und verschiedenen Gestalten, Propheten des Alten Testamentes, zeigte sich der Herr mit Flammen umgeben. Übrigens dann auch seinem Liebesjünger, dem heiligen Johannes auf Patmos. Er sah den Herrn von Leuchtern umgeben und seine Augen brannten wie lodernde Feuerflammen, verzehrend, versengend. So sehr, dass der Liebesjünger vor dem, an dessen Herz er beim Abendmahl geruht hatte, wie tot zur Erde fiel. So gewaltig, so erschreckend zunächst ist dieses göttliche Feuer. Vergessen wir aber vor allem eine Theophanie, eine Gotteserscheinung nicht. Sie wurde dem Moses bei seiner Berufung zuteil. Er sah einen Dornbusch, der brannte, sich aber nicht, wie es doch gewöhnlich wäre und den Naturgesetzen entspräche, dabei verzehrte. Und in dieser Erscheinung, in diesem Feuer war Gott. Göttliches Feuer. Gott ist Licht, Gott ist Feuer. Leuchtendes, wärmendes und verzehrendes Feuer. In Feuerzungen ist deshalb auch der Heilige Geist, die dritte göttliche Person, an Pfingsten auf die junge Kirche, die um die allerseligste Jungfrau Maria gescharten Apostel, herabgekommen. Feuer, 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 so lautet daher die Formel, in die verschiedene von Gott erfasste, von Gott sozusagen entzündete und entflammte Menschen ihre Erfahrung des Allerhöchsten gefasst haben, namentlich der berühmte französische Denker, Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, der immer einen Erinnerungszettel an dieses Ereignis, eine Art Gottesoffenbarung bei sich trug, das man erst nach seinem Tode fand. Und das beginnt mit den Worten: Feuer, 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 Gott Abrahams, Gott Isaak und Gott Jakobs. Im brennenden Dornbusch also, liebe Gläubige, offenbarte sich Gott dem Moses. Ja, und worin findet denn dieses ganz erstaunliche und einzigartige Naturschauspiel des alten Bundes, der Dornbusch, der brennt, aber dabei nicht verbrennt, worin findet er denn in unserem Glauben seine Entsprechung? Das ist doch ein Gesetz, das alles, was im alten Bund geheimnisvoll vorgezeichnet wurde, dann im neuen Bund, in der Ankunft Christi und in seinem Erlösungswerk eine Erfüllung findet. Nun, nach Meinung der Kirchenväter ist die Antwort auf die Frage recht einfach. Das göttliche Feuer hat auf Erden einen Ort gefunden, in dem es sich niederlassen konnte, ohne dass dieses Wesen verzehrt worden wäre. Und das war Maria. Die Jungfrau hat nicht nur, wie die Kirche singt, den getragen, der alles trägt, den umfasst, den die Himmel nicht fassen können. Sie hat ihn auch ertragen, dieses göttliche Feuer. Und zwar um ihrer fleckenlosen Reinheit und Keuschheit willen, die in der unbefleckten Empfängnis grundgelegt war und die sie immer bewahrte und bewährte. Maria wird bereits im Augenblick ihrer Erschaffung sozusagen zu einem in der Gnade Gottes brennenden Dornbusch. Aber dann in dem Moment, als der ewige Logos, das Licht, vom Himmel herabsteigt und in ihr Wohnung nimmt, in diesem Augenblick brennt sie wie der Dornbusch im alten Bund. Und wenn wir vor die allerseligste Jungfrau Maria hintreten, dann mag es uns ergehen, wie damals Moses zur Erde die Schuhe ausziehen. Hier ist heiliger Boden. Dadurch, liebe Gläubige, dass Maria das Feuer empfangen und in sich getragen und in sich bewahrt hat, ist sie auch in eine ganz eigentümliche Ähnlichkeit zu diesem göttlichen Feuer getreten. Nicht auf Maria gemünzt, aber sehr gut auf sie anwendbar, hat der deutsche Dichter Stefan George die Verse geschrieben: Du schlank und rein wie eine Flamme, du wie der Morgen zart und licht, du blühend Reis vom edlen Stamme, du wie ein Quell geheim und schlicht, schlank und rein wie eine Flamme. So ist die allerseligste Jungfrau Maria. Sie strahlt aus das Licht der Wahrheit, die Wärme der Liebe und die verzehrende Glut des heiligen Eifers, der in Gott ist. Und da ist sie dann also tatsächlich und im vollen Sinne die Hüterin des Feuers. Sie trägt es 9 Monate in ihrem Leib, um es dann zur Welt zu bringen. Ja, hätte denn irgendein anderer Mensch in eine solche Nähe zu diesem Feuer treten können, ohne davon zerstört, vernichtet zu werden? Das war nur möglich durch das einzigartige Wunder der göttlichen Gnade. O Sancta et Immaculata Virginitas, o heilige und makellose Jungfräulichkeit, so singt die Kirche in ihrer Liturgie. Dir war es vergönnt, dir der Jungfräulichkeit, den zu tragen, der alles trägt, das Feuer zu hüten und uns Menschen dann zu schenken. Also alles, liebe Gläubige, was in der römischen Gestalt der Göttin Vesta vorausgeahnt, vorausgebildet ist, ist auf eine unvergleichlich viel größere Weise in der allerseligsten Jungfrau Maria überboten und bewahrheitet. Aber auch in ihrem weiteren Leben setzt die Jungfrau Maria diese Sendung, das heilige Feuer zu hüten, fort. Zwar hat sie das Licht der Welt gleichsam zur Welt gebracht und sich dabei physisch von ihm getrennt, aber sie bleibt doch in ihrem Herzen, in ihrer Seele immer mit diesem Feuer verbunden. 2-mal schreibt der heilige Evangelist Lukas, dass Maria alles in ihrem Herzen bewahrte und dass sie es erwog. Alles, was der Sohn sprach und was der Sohn tat, lebte und blieb in ihr. Und dadurch, liebe Gläubige, ist die Gottesmutter die Hüterin des Feuers der Wahrheit und der Liebe für die ganze Kirche, für die Christenheit aller Zeiten geworden. Als sie dann in der Stunde, von der wir eben im Evangelium gehört haben, unter dem Kreuz stand und die Seite des Gottessohnes mit der Lanze aufgestoßen wurde, Blut und Wasser hervorflossen, da empfing sie diesen Strom, in dem der Geist Gottes das ewige Feuer war, empfing es wie eine lebendige Schale und trägt es seitdem in sich, um es in Gestalt der Kirche an uns alle weiterzugeben, dieses Feuer. Und noch einmal beim Ereignis von Pfingsten wird es ganz deutlich: Das Feuer des Heiligen Geistes will dort herabkommen, wo die Gottesmutter ist. Weil da, wo sie ist, sichergestellt sein kann, dass dieses Feuer gehütet und bewahrt bleibt für alle Zeiten. Opferschale, Fackel, Zepter und Schutzschild zieren die römische Gestalt der Vesta. Opferschale ist die Gottesmutter ebenso. Fackel, die das Licht Gottes ausstrahlt in die Welt. Sie trägt das Zepter der königlichen Herrschaft ihres Sohnes und das große Schutzschild, das nicht nur ihre Reinheit, ihre Jungfräulichkeit vor allen Zudringlichkeiten und allen Angriffen bewahrt, sondern das sich auch vor die Christenheit stellt, die immer wieder in ihrer Reinheit und Jungfräulichkeit angegriffen und zum Götzendienst, zum Ehebruch gegenüber dem einen wahren Gott verleitet wird. Die Mutter Gottes ist die Hüterin der Treue der Kirche in diesen Zeiten des Sturmes und des Verrates von so vielen, die im Auftrag der Kirche und in ihrer Sendung vor die Welt hintreten, die aber so tun, als wären alle anderen Religionen und alle anderen Gottheiten ebenso zu verehren wie der eine und wahre Gott. Davor schützt die Kirche die allerseligste Jungfrau Maria. Liebe Gläubige, der Auftrag, das Feuer zu hüten, ergeht an uns alle, die wir ihre Kinder sind. Wir sind gleichsam berufen zu einem Vestalinnendienst. Einige sind es in herausragender Weise, nämlich die Gottgeweihten, die jungfräulichen Menschen, die ihm ganz gehören und dem Beispiel der Gottesmutter dabei wortwörtlich zu folgen sich bemühen. Leider ist diese gottgeweihte Jungfräulichkeit, Keuschheit und Reinheit in unseren Tagen in Misskredit geraten. Aber es muss einmal gesagt werden, wie es ein großer südamerikanischer Schriftsteller unserer Tage ausgedrückt hat: Die Keuschheit ist nicht eine schwächliche Tugendsamkeit derjenigen, die im Leben zu kurz gekommen sind. Nein, sie ist vielmehr die wache, die aufrechte Vestalin, die Hüterin eines lodernden Feuers. Mögen doch recht viele der jungen Menschen in unseren Tagen das erkennen und dem Ruf folgen, Vestalin zu sein, die Wahrheit und die Liebe unseres Gottes zu hüten durch ihre vollkommene Hingabe an ihn mit Leib und Seele. Aber auch die anderen, die das nicht in dem wörtlichen Sinne tun, müssen doch der Seele nach die Tugend der Vestalin haben. Durch eine standesgemäße Reinheit, durch wache, aufmerksame Sorge dafür, dass sie sich nicht von der Infektion dieser Welt anstecken lassen, dass sie nicht in diesen Sog der Lüsternheit, der Begehrlichkeit hineingeraten und dann ihre Würde, ihren Adel verlieren und nicht mehr fähig sind, das Feuer unseres Gottes zu tragen und zu ertragen. Es ist ja, liebe Gläubige, kein Zufall, dass so viele erst ihre Reinheit verloren haben und dann sich aus der Welt des Glaubens verabschieden, weil sie in dem Zustand, in dem sie sind, entweder umkehren müssen oder aber sie die Flucht vor dem Feuer ergreift. Auch wir sollen Opferschale sein, sollen das Fackel der Wahrheit, des Lichtes tragen, sollen das Zepter der königlichen Herrschaft von Gott übertragen bekommen, teilhaben an der Herrschaft, indem wir zuallererst das in uns ihm unterwerfen, was Gott feindlich ist, und sollen das Schutzschild ergreifen, um uns sicher zu halten vor den vielfältigen Brandgeschossen, mit denen der Feind uns gleichsam bombardiert und die nicht von dem heiligen Feuer Gottes entfacht sind, sondern von einem anderen Feuer, von dem Feuer der Unterwelt und der Hölle. Maria, die wahre Vesta, die keusche Hüterin des heiligen, des göttlichen Feuers, empfehlen wir, liebe Gläubige, ihr das Feuer an, das in unseren Herzen durch die Gnade entzündet ist. Empfehlen wir ihr auch an, das Feuer der Wahrheit und der Liebe, das im Herzen der heiligen Kirche brennt. Wenn sie sich dieses Feuers annimmt, dann wird es niemals erlöschen. Amen.